dem Thema Gefährdungen der digitalen Teilhabe entgegentreten, Einschränkungen des digitalen Raums, EUDI-Wallet und Social-Media-Verbote verhindern. Ich eröffne hiermit die Aussprache, und das Wort in dieser Debatte hat zunächst für die AfD-Fraktion als erstem Redner Ruben Rupp.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Abgeordnete, seit Jahren bombardieren uns die Europäische Union und die Bundesregierung mit Angriffen auf den freien digitalen Raum, auf die Meinungsfreiheit über den DSA, auf die Informations- und Pressefreiheit über die TTPA und PWTG, bis hin zur generellen präventiven Massenüberwachung aller Bürger über ein bisher zum Glück gescheitertes Vorhaben, die EU-Chat-Kontrolle. Aber wir erleben, dass diese Attacken immer krasser und radikaler werden. Bundeskanzler Friedrich Merz forderte vor 2 Wochen sogar eine Klarnamenpflicht im Netz. Das Echo aus sämtlichen Bereichen von Presse und Zivilgesellschaft dazu war eindeutig. Der Vorstoß von Friedrich Merz erschüttert nicht nur die Grundfesten anonymer Kommunikation, sondern er gefährdet die Demokratie selbst. Und das ist ein weiterer Tiefpunkt von Kanzler Merz. Aber klar, man kann es nicht oft genug wiederholen. Wer sein Kernwahlversprechen der Schuldenbremse wenige Tage nach der Wahl bricht und sich mit einer Billionenverschuldung den Kanzlerthron erkauft, dem ist die Demokratie offensichtlich ziemlich egal. Und er hat mit seinem Wortbruch das Vertrauen von Millionen Bürgern in die Demokratie nachhaltig erschüttert. Auch die CSU und die staatsnahe Bayerische Staatszeitung kommentiert den Vorstoß scharf, befürchtet bei einer Umsetzung der Klarnamenpflicht einen Rückzug der Bürger sowie der Zivilgesellschaft aus den sozialen Medien und stellt zu Recht die Frage, wie das Ganze eigentlich überwacht werden soll. Ich zitiere: Für die Umsetzung der Klarnamenpflicht muss der Staat eine Überwachungsstruktur wie in einer Diktatur aufbauen. Sagt nicht die AfD, sondern die CSU-nahe Bayerische Staatszeitung. Überwachungsstruktur wie in einer Diktatur. Und das fordert jetzt Kanzler Merz. Er sollte sich schleunigst von dieser Forderung distanzieren. Und liebe Kollegen von der CDU/CSU, das sollten Sie hier und heute auch tun. Die Position der AfD ist klar. Mit uns gibt es keine Klarnamenpflicht in Deutschland. Und da gab es ja noch die unsägliche Debatte um ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige auf dem CDU-Parteitag. Man musste feststellen, wenn Verbote und Zensur im Raum stehen, ist Kanzler Merz leider sehr schnell an Bord und mit dabei. Und es ist auch hier zu durchschaubar, warum das gefordert wird. Nicht wegen einem angeblichen Kinderschutz, damit kommen Sie ja immer, sondern man sieht den Erfolg alternativer Medien und der AfD bei den Wahlen, bei den jungen Menschen, weil sie sich direkt informieren können und sich nicht über entsprechend gekaufte Mainstream-Medien beeinflussen lassen. Und nur um diesen Erfolg konkurrierender Parteien und alternativer Medien zu beschädigen, wird das Social-Media-Verbot gefordert. Das ist doch die wahre Motivation hinter diesem Vorstoß. Und was klargestellt werden muss: Wir leugnen als AfD nicht die Probleme in den sozialen Medien, insbesondere für Jugendliche. Die nehmen wir sehr ernst. Aber das geht eben anders als über ein Social-Media-Verbot. Man könnte zum Beispiel einen technischen Schlüssel für die Altersverifikation für jedes Kind an die Eltern schicken, der verpflichtend für die Plattform gemacht wird, um so den Eltern wieder mehr Erziehungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Also statt staatliche Verbote Eltern stärken und wieder in die Lage versetzen, ihre Kinder selbst erziehen zu können. Das wäre die Lösung, wenn es nach der AfD geht. Und liebe Kollegen, ich finde es auch sehr schade, dass wir häufig über diese Angriffe auf die digitale Teilhabe der Bürger seitens der Etablierten hier im Hohen Haus sprechen müssen, statt über die wahren Fragen der Digitalpolitiker, der Zukunftspolitiker zu sprechen. Aber Sie und Kanzler Merz, Sie zwingen uns doch mit Ihren Forderungen diese Debatten auf. Wir wollen diese Debatten nicht, aber Sie kommen immer wieder mit neuen Verbots- und Zensurforderungen. Und unser Angebot ist deshalb an die CDU, CSU, verlassen Sie den Weg der Zensur und der Verbote im digitalen Raum. Konzentrieren wir uns auf die Entfesselung der Innovationskraft in Deutschland. Bringen wir unser Land in sämtlichen Ebenen in die Zukunft, von Industrie und Arbeit 4.0 zur modernen KI-gestützten Medizintechnik und Diagnostik, zum autonomen Fahren bis hin zur automatisierten digitalen Verwaltung und vielem mehr. Schaffen wir endlich ein freies, unbürokratisches und technisch modernes Deutschland mit phänomenalem Wirtschaftswachstum und Erfindungen sowie Produkten, die die Welt erobern. Die AfD steht genau dafür bereit.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die Bundesregierung Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich heute die Gelegenheit habe, zur Frage des Kinder- und Jugendschutzes in der digitalen Welt zu sprechen. Für die Bundesregierung ist es wichtig, Kinder und Jugendliche in der analogen und in der digitalen Welt gleichermaßen gut zu schützen. Dabei leitet uns die Überzeugung, dass Kinder und Jugendliche im digitalen Raum ebenso schutzbedürftig sind wie eben in der analogen Welt. Und diesem Anspruch, meine Damen und Herren, Kinder und Jugendliche zu schützen, wie wir es in vielen Bereichen zu Recht machen, sind wir Erwachsene in Deutschland und in Europa bisher nicht hinreichend gut nachgekommen. Und es ist Zeit, dass wir dieses Versäumnis endlich nachholen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es auch so wichtig, dass wir diese Debatte jetzt in der Breite der Gesellschaft wirklich führen. Und ich danke den regierungstragenden Fraktionen auch für den deutlichen Rückenwind in dieser Debatte. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit war eine Generation weltweit so fundamentalen neuen und anderen Herausforderungen ausgesetzt wie ihre Elterngeneration. Das ist für die Eltern selbst, aber auch für Lehrkräfte, für die gesamte Gesellschaft eine enorme Herausforderung. Wir erleben gerade erst, was die dramatischen Auswirkungen auf eine erste voll in der Digitalität aufwachsende Generation, was das eigentlich mit sich bringt. Es ist inzwischen wissenschaftlicher Konsens, dass übermäßige Bildschirmzeit und Social-Media-Konsum zum Teil dramatische negative Auswirkungen auf die neurologische Entwicklung, auf die Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern und Jugendlichen, auf die kognitive Flexibilität hat, meine Damen und Herren. Es geht um Auswirkungen auf die Gehirne von Kindern und Jugendlichen. Es geht um Suchtverhalten, meine Damen und Herren. Und es geht darum, dass Kinder und Jugendlichen die Chance genommen wird, ein vernünftiges Sozialverhalten zu entwickeln. Und mir ist wichtig, an der Stelle zu betonen, ich verkenne mitnichten die großen Chancen, die die Digitalisierung, die großen Chancen, die auch die künstliche Intelligenz mit sich bringt. Diese Chancen müssen wir nutzen. Das ist auch eine Frage der Innovationsfähigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Aber das bedeutet eben auch, dass wir neben den großen Chancen die Gefahren, die mit etwa Cybergrooming, die mit Sextortion, die mit Formen sexuellen Missbrauch in der digitalen Welt, die mit Deepfakes, die mit Fake News und extremistischer Indoktrination einhergehen, dass wir uns diesen Gefahren stellen. Wir haben in anderen Bereichen eine Selbstverständlichkeit, uns mit Technikfolgen zu beschäftigen. Technikfolgenabschätzung ist ein wichtiges Instrument, wenn es um die Inverkehrbringung von neuen Technologien geht. Offensichtlich war uns das aber im Kontext der Einführung von Social Media für Kinder und Jugendlichen nicht in dem Maße bewusst, in dem es uns hätte bewusst sein müssen. Und deshalb ist die Bundesregierung der Überzeugung und setzt sie sich ein auf nationaler, aber eben auch auf internationaler und europäischer Ebene mit Nachdruck dafür ein, jetzt einen starken und wirksamen Jugendmedienschutz zu erreichen. Und wir lernen dabei natürlich auch aus den Erfahrungen anderer. Wir schauen sehr genau darauf, was passiert denn wirklich tatsächlich jetzt gerade in Australien. Ist das wirklich ein Modell, das wir nachahmen sollten? Oder brauchen wir vielleicht zumindest auch andere Maßnahmen, um unser Ziel zu erreichen? Und ist es nicht richtig, und das ist meine feste Überzeugung, hier auch eine europäische Lösung anzustreben? Ich will nicht verhehlen, ich persönlich hege große Sympathien, auch über eine feste Altersgrenze zu sprechen. Ich finde, und bin sehr froh darüber, dass sowohl CDU in ihren Beschlüssen und die SPD in ihrem Diskussionspapier sich auch für eine solche Grenze bei 14 Jahren ausgesprochen haben. Aber das wird natürlich nicht reichen, meine Damen und Herren. Es wird nicht reichen. Wir brauchen verbindliche und wirksame datenschutzkonforme Altersverifikationstechnologien. Wir brauchen harte Sanktionen für die Plattformbetreiber und Unternehmen, die den Jugendschutz unterlaufen und die wir bis heute nicht in dieser Form haben. Aber wir brauchen daneben zeitgemäße Formen der Medienbildung, zeitgemäße Vermittlung der Medien- und Nachrichtenkompetenz. Wir brauchen Präventionsmaßnahmen gleichermaßen, meine Damen und Herren. Es wird mit der einen Maßnahme nicht getan sein. Und deshalb ist es so wichtig, hier ein wirksames Gesamtkonzept zu entwickeln, an dem alle staatlichen Ebenen, an denen auch alle beteiligten Ressorts und eben auch Zivilgesellschaft, Familien, Eltern, Schulen und die Kinder- und Jugendarbeit beteiligt sind. Denn nur so wird es gelingen, einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz im digitalen Raum zu erreichen. Und es geht immer um den Dreiklang Schutz, Befähigung und Teilhabe. Und das muss dann eben auch altersgerecht organisiert werden. Meine Damen und Herren, und das will ich auch Ihnen von der AfD entgegenhalten, wir akzeptieren doch Altersbeschränkungen im analogen Bereich, etwa im Bereich des Glücksspiels oder des Erwerbs von Alkohol und Zigaretten. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Sie würden doch auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ach, das kann man doch den Eltern überlassen, ob sie ihren 5-, 6-, 8- oder 10-Jährigen den Zugang zu Alkohol ermöglichen. Ich hoffe jedenfalls, dass das nicht Ihr Weg ist. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle konsequent sein. Und die von mir eingesetzte Expertenkommission beschäftigt sich eben mit all diesen Faktoren, beschäftigt sich mit all diesen Themen, die in diesem Kontext zu erarbeiten sind. Und die Expertenkommission, das ist mir wichtig, die führen eben zurzeit Anhörungen durch, nicht nur mit den Experten, sondern mit Kindern und Jugendlichen. In 5 Städten in Deutschland finden zurzeit große Beteiligungskonferenzen mit Jugendlichen statt, damit auch deren Sicht, deren Perspektive auf diese Themen hinreichend berücksichtigt werden. Und ich will ehrlich sagen, Ihr Versuch, der Versuch von autoritären Kräften, diese Debatte zu einer Debatte über die Meinungsfreiheit zu machen, das, ehrlich gesagt, kann doch nicht überzeugen, meine Damen und Herren. Wir reden über die Frage, ob wir eine ganze Generation in einer Art von Beeinflussung, aber eben auch von Gesundheitsbeschädigungen aussetzen, die sie massiv in ihrer Entwicklungsmöglichkeit behindert. Und wenn wir gestern über die Frage gesprochen haben, warum tun sich heute so viele Kinder und Jugendliche mit dem Lernen schwer, dann ist natürlich auch ein Teil der Antwort, dass sie durch übermäßige Bildschirmzeiten und übermäßige Social-Media-Konsum eben tatsächlich auch in ihrer Konzentrationsfähigkeit und ihrer Lernfähigkeit beeinträchtigt werden. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie es ernst nehmen, wenn alle Sie es ernst nehmen mit dem Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt, dann lassen Sie uns auf empirischer Grundlage gemeinsam, auf Grundlage der Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung, ein Gesamtkonzept entwickeln, das alle staatlichen Ebenen anspricht, das möglichst einvernehmlich mit unseren europäischen Partnern verwirklicht wird und das einen wirklichen, wirksamen Kinder- und Jugendschutz auch verwirklichen kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Dr. Anna Lührmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, schätzen Sie einmal, wie viele Stunden verbringen wir täglich auf Social Media? Der Durchschnitt liegt bei knapp 2 Stunden. Hochgerechnet aufs Jahr sind das 1,5 Monate. Das muss man sich mal vorstellen. 1,5 Monate im Jahr. Jugendliche verbringen noch mehr Zeit dort. Aber haben wir dort wirklich eine gute Zeit? Eine soziale Zeit? Wenn es gut läuft, dann fühlt es sich an wie ein fröhliches Kaffeetrinken, ein Austausch mit guten Freundinnen und Freunden, die vielleicht nicht in der gleichen Stadt wohnen. Wie eine schöne Inspirationsquelle. Wir sehen was, lernen was Neues, wir sehen was Schönes. Wie eine faire Diskussion über Politik, basierend auf Fakten und mit Respekt. Aber meistens fühlt es sich leider anders an. Da fühlt es sich an wie eine grelle Spielhölle. Überall blinkt es, es ist laut. Der Feed ist wie ein einarmiger Bandit. Noch ein Klick und dann gibt es den Gewinn. Oder wie eine nervige Dauerwerbesendung aus der Hölle, die unsere Ängste verstärkt. Magersüchtige Mädchen bekommen Werbung für Abnehmspritzen angezeigt. Wie pervers ist das denn? Soziale Medien fühlen sich auch oft an wie eine manipulative Propagandaschleuder. Was wir angezeigt bekommen, das entscheiden nicht wir, sondern das entscheiden einzelne Männer wie Elon Musk. Das ist nicht Demokratie, sondern das ist Meinungsdiktatur. Soziale Medien, wie sie jetzt sind, sie sind nicht sozial. Sie spalten unsere Gesellschaft, statt uns zusammenzubringen. Sie bringen das Schlechteste in uns heraus, statt das Beste. Sie stellen uns unter die Kontrolle einzelner reicher Männer, statt demokratische Debatte zu ermöglichen. Wollen wir wirklich den großen Teil unseres Lebens, einen großen Teil unseres Lebens so verbringen? Wollen wir, dass unsere Kinder und Jugendlichen so aufwachsen? Ich will das nicht und die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland will das auch nicht. Wir müssen dringend handeln. Und zwar, Frau Prien, nicht erst, wenn irgendwelche Expertenkommissionen fertig sind, sondern Sie können ja bereits jetzt handeln. Ein Anruf bei Ihrer Parteifreundin Frau von der Leyen zum Beispiel. Weil wir jetzt schon für sichere soziale Medien für alle sorgen können. Der Schlüssel dafür sind die Standardeinstellungen. Machen wir heute eine Social-Media-App auf, bekommen wir das zu sehen, was Elon Musk und Co. sich für uns auswählen. Wir werden zum Spielball ihrer politischen Interessen und ihrer Profitgier. Das müssen wir vom Kopf auf die Füße stellen. Jugendschutz muss zum Standard werden. Sicherheit muss zum Standard werden. Selbstbestimmung muss zum Standard werden. Die Manipulation von Big Tech muss ein Ende haben. Wir brauchen sichere soziale Medien für alle. Und das geht so. Von der grellen Spielhölle können wir zum fröhlichen Kaffeeklatsch kommen, in dem es kein Endlos-Scrolling mehr gibt, in dem es keine Möglichkeiten gibt, für unbekannte Kinder und Jugendliche zu kontaktieren. Von der nervigen Dauerwerbesendung zur schönen Inspirationsquelle kommen wir mit einem Werbelimit von 15-20%, so wie es auch im Fernsehen existiert. Mit dem Standard, dass wir nur den Content sehen, den wir uns auch aussuchen. Von der manipulativen Propagandaschleuder zur fairen politischen Debatte kommen wir auch, indem es keine Bots mehr zugelassen werden, indem Fake-Accounts nicht zugelassen werden, indem es Bridging-Algorithmen gibt, in denen es Pause-Before-You-Post-Einstellungen gibt. Es geht also um eine Kehrtwende um 180 Grad. Statt von Big-Tech-Konzernen manipuliert zu werden, bestimmen wir selber, was wir sehen wollen, was für eine Befreiung von all dem Mist, der uns jeden Tag eingespielt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, manche von Ihnen mögen sich jetzt denken, ach, die Frau Lührmann, die träumt mal wieder. Wie soll denn das alles gehen? Einfach ist das nicht. Aber junge Menschen per Altersgrenze auszuschließen, ist es auch nicht. 370 Wissenschaftlerinnen aus 30 Ländern haben gerade einen offenen Brief geschrieben. Sie warnen vor den Risiken bei der Altersfeststellung. Das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen. In Australien haben viele Kinder und Jugendliche kreative Wege gefunden, die Altersgrenze zu umgehen. Es reicht oft ein Stirnrunzeln oder ein aufgeklebter Schnurrbart. Deswegen ist es so wichtig, dass sichere soziale Medien zum Standard werden, und zwar für uns alle. Dafür haben wir auch zwei Instrumente zur Verfügung. Erstens, wir setzen klare Regeln für die existierenden sozialen Medien. Zum Beispiel erlaubt der Artikel 35 des Digital Services Act der EU, süchtig machende Algorithmen zu verbieten. Den muss die Kommission endlich konsequent anwenden. Dafür muss sich die Bundesregierung laut und deutlich einsetzen. Das erwarte ich von Friedrich Merz, statt sich von Donald Trump das Knie tätscheln zu lassen. Und zweitens, die Bundesregierung muss europäische Plattformen auch endlich fördern. Soziale Medien sind öffentliche Räume. Es braucht demokratische Medien, demokratische Spielregeln statt der Meinungsdiktatur von Big Tech. Das brauchen wir jetzt und nicht erst am St. Nimmerleinstag. Sichere soziale Medien als Standard für alle, dafür setzen wir uns ein. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Manuela Schwesig für den Bundesrat. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ja, ich habe ja hier meinen grünen Pfeil gehabt. Sorry. Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die SPD Armand Zorn, ne? Wenn man sein eigenes Gekrakel nicht lesen kann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Das Internet ist zweifelsohne eine der größten Erfindungen der Menschheit. Nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem auch gesellschaftlich und vor allem sozial. Es verbindet Menschen, es sorgt dafür, dass Menschen aus unterschiedlichen Milieus, aus unterschiedlichen Ländern innerhalb von kürzester Zeit sich austauschen können und zusammen sich austauschen können. Zeitgleich müssen wir aber auch anerkennen, dass damit auch negative Folgen eingetreten sind. Wer heute auf Social Media unterwegs ist, kann nicht sagen, dass das alles gut läuft. Wir haben die Ministerinnen vorhin erwähnt, wir haben über die Herausforderungen gesprochen für die Demokratie. Wir haben über Diskriminierung gesprochen, was stattfindet, und wir haben vor allem auch über die Folgen für Kinder und Jugendliche gesprochen. Und deswegen finde ich, ist das unser Auftrag als diejenigen, die Entscheidungen treffen, nicht nur für uns, sondern auch für die nächste Generation, dafür zu sorgen, dass diese Risiken begrenzt werden. Und ich finde, wir müssen sagen, wir müssen feststellen, dass es ja nicht so ist, als ob die Europäische Union bis jetzt tatenlos war. Nirgendwo als in der Europäischen Union, nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Regeln, die den Umgang miteinander im Internet, im digitalen Raum regeln, wie in der Europäischen Union. Und das ist auch gut so. Und zeitgleich stellen wir fest, dass das nicht ausreicht. Und zeitgleich stellen wir fest, dass es tagtäglich auf vielen Social-Media-Plattformen zu Verwerfungen kommt und dass oft Kinder und Jugendliche diejenigen sind, die am stärksten darunter leiden. Und deswegen finde ich, ist es genau der Zeit gekommen, dass wir uns darüber austauschen, wie können wir mit dieser Herausforderung umgehen. Und wir als SPD haben einen Vorschlag erarbeitet, wo wir sagen, wir brauchen eine Mischung. Wir brauchen eine Mischung aus Kinderschutz, aber auch aus einer Mischung aus Befähigung und Begleitung, um dafür zu sorgen, dass Kinder einen souveränen und selbstbewussten Umgang mit sozialen Medien entwickeln. Und deswegen ist das genau der richtige Weg, den wir gemeinsam angehen müssen. Unser Vorschlag sieht vor, dass es ein Mindestalter von 14 Jahren geben soll. Und ich will noch mal darauf verweisen, weil die Grünen das gerade gesagt haben, dass selbst die Plattformen, selbst die Tech-Plattformen, die sich wenig Gedanken machen, wenn es darum geht, den Kinder- und Jugendschutz zu gewährleisten, dass die meisten von ihnen auch sagen, dass ihre Plattformen erst ab dem Mindestalter von 13, teilweise 14, zugelassen sind. Das zeigt, dass sie selbst anerkennen und dass sie selbst wissen, diese Plattformen sind am Ende nicht gut für die Kinder. Und deswegen sollten wir nicht dafür sorgen, dass es am Ende ein Zufall ist, oder sollten wir nicht dafür sorgen, dass es den Familien überlassen wird, selbst zu entscheiden, ob Kinder dann auf diesen Plattformen sind, sondern wir als Politik müssen auch Orientierung geben. Und deswegen ist es richtig, ein Mindestalter von 14 auf den Weg zu bringen. Aber zeitgleich gehört es auch dazu, dass Jugendliche erwachsen werden. Und es gehört auch dazu, dass Social Media für uns alle auch gut werden sollte. Und deswegen sieht unser Vorschlag vor, dass die Plattformen dazu verpflichtet werden, den Algorithmus einzuschränken. Das ist die Lösung. Dafür zu sorgen, dass der Algorithmus nicht mehr so süchtig macht. Dafür zu sorgen, dass gewisse Inhalte gar nicht angezeigt werden. Dafür zu sorgen, dass die Privatsphäre des Einzelnen stärker geschützt wird. Und deswegen sollen wir für 14- bis 16-Jährige diese Möglichkeit haben, altersgerechte Plattformen zu haben, und wollen das auch zum Standard machen, auch für diejenigen, die über 16 sind. Das ist ein Beitrag, der dafür sorgt, dass wir Kinder- und Jugendschutz ermöglichen, aber zeitgleich soziale Medien für alle verbessern. Und abschließend geht es auch um Regulierung und vor allem auch um Durchsetzung. Die Regulierung, die wir auf europäischer Ebene haben, auch über den DSA, ist eine sehr gute Grundlage. Aber wir müssen in Fragen der Durchsetzung stärker werden, schneller werden. Wir müssen dafür sorgen, dass, wenn es um Verstöße geht, wenn es um Diskriminierung geht, wenn es um Kinderschutz geht, dass es am Ende sehr schnell gehandelt wird und dass es sehr schnell Strafen gibt. Und wir gehen sogar so weit und sagen, dass es sogar bis zu einer Netzsperre kommen kann, weil das nicht zugelassen werden darf, dass wir tatenlos zuschauen, wie tagtäglich unsere sozialen Medien immer schlimmer und immer asozialer werden. Zum Abschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das noch mal einordnen, weil ich finde, das ist eine gesellschaftliche Debatte, die wir miteinander führen und wo wir auch die Stimmen aller Beteiligten hören müssen. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft sensibilisiert sind für Gefahren, die in der analogen Welt entstehen können. Wir können alle miteinander viel besser einordnen und einschätzen, welche Gefahren für Kinder, für Jugendliche es gibt in der analogen Welt. Wenn es aber um die digitale Welt geht, sind wir gerade auf dem Weg, das herauszufinden. Und es muss unser Auftrag sein, da nicht tatenlos zuzuschauen. Das muss unsere gemeinsame Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass wir diesen Kampf, der gerade stattfindet, nicht einfach dafür sorgen, dass Kinder diesen Kampf alleine ausgestellt sind. Das ist unfair, das ist unmöglich. Keine Jugendliche, keine Familien können sich gegen diese Macht von großen Konzernen stellen. Und deswegen braucht es die Politik, die da handelt. Und unser Vorschlag sieht genau das vor. Herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die Fraktion Die Linke Annemieke Bremer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, der digitale Raum ist fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Er gehört zur Lebensrealität von uns Erwachsenen, aber er gehört genauso zu der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen. Wer Kinder und Jugendliche davon ausschließen möchte, nimmt ihnen die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe und er nimmt ihnen die Chance, unter Begleitung einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien zu erlernen. Die aktuelle Debatte um Social-Media-Verbote ist reine Symbolpolitik. Es soll ein vermeintlicher Schutz für Kinder und Jugendliche suggeriert werden, wo keiner ist. Am Ende werden auf dem Rücken der Jugendlichen, die noch nicht einmal eine eigene Wählerstimme haben, Fakten geschaffen. Fakten, die keinerlei Gefahren wirklich abwenden. Das ist nicht nur gefährlich, das ist auch unredlich. Denn mal ehrlich, wenn Ihnen der Schutz von Kindern und Jugendlichen wirklich so wichtig ist, warum wurde dann in den letzten Jahren im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit immer weiter gekürzt? Bildungsträger haben kaum noch Spielraum. Angebote der offenen Jugendarbeit werden immer weiter eingestampft. Räume werden geschlossen. Medienpädagogische Konzepte können mangels Ressourcen nicht umgesetzt werden. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche aktiv in ihrer Mediennutzung zu begleiten. Anstatt Kinder und Jugendliche auszuschließen, sollte man ihnen viel mehr Möglichkeiten der begleiteten Mediennutzung durch geschultes sozialpädagogisches Personal bieten. Leider sind die KollegInnen in der Sozialarbeit den halben Tag damit beschäftigt, Projektanträge für die wenigen Fördermittel zu schreiben, damit überhaupt noch Geld für die Jugendarbeit fließt. Und wissen Sie, was an dieser Debatte auch so absurd ist? Auf der einen Seite wollen Sie Jugendliche per Gesetz aus einem Teil des gesellschaftlichen Lebens aussperren. Aber gleichzeitig haben Sie kein Problem damit, dass die Bundeswehr aktiv in unseren Schulen bei Minderjährigen für den Dienst an der Waffe wirbt. Wenn es um die Rekrutierung für den Kriegsdienst geht, sind 16-Jährige für Sie plötzlich reif genug. Aber wenn Sie sich digital vernetzen wollen, erklären Sie sie für unmündig. Diese Doppelmoral entlarvt das eigentliche Ziel. Es geht um Kontrolle, nicht um Fürsorge. Wir als Linke fordern, nicht die NutzerInnen einzuschränken, sondern die Konzerne, und zwar alle. Der Vorschlag, Social Media nur für Jugendliche zu regulieren, ist doch völlig absurd, als ob die Gefahren von Desinformation, Hassrede und Suchtalgorithmen mit dem 16. Geburtstag plötzlich verfliegen würden. Social Media in seiner jetzigen Form ohne faktische Plattformregulierung ist für Erwachsene genauso gefährlich wie für Jugendliche. Ich möchte es noch einmal ganz deutlich sagen. Die ganze Diskussion um Social-Media-Verbote setzt einen komplett falschen Fokus. Das Problem sind doch nicht die Jugendlichen auf den Plattformen, sondern die Geschäftsmodelle und die manipulativen Algorithmen der Plattformen. Die Plattformbetreiber müssen endlich konsequent verpflichtet werden, ihre schädlichen Algorithmen für alle zu entschärfen. Der Schutz der Privatsphäre muss standardmäßig aktiviert sein. Setzen wir doch erst einmal bestehendes EU-Recht wie den DSA konsequent durch, anstatt diese nationalen Vorstöße und Scheindebatten zu führen. Und wie genau eine Social-Media-Altersgrenze letztlich umgesetzt werden soll, ist völlig unklar. Eine Altersbegrenzung läuft jedenfalls auf eine Altersverifikation hinaus, womit die Anonymität im Netz faktisch abgeschafft wird. Das führt schließlich zu einer massiven Anhäufung privater Daten bei Plattformbetreibern und birgt die Gefahr einer flächendeckenden Überwachung durch zweifelhafte Verifizierungstools. Und es vergeht doch kaum eine Woche, ohne dass es bei irgendwelchen Plattformen einen Datenleak gibt. Wir wollen ein Internet für alle mit der Möglichkeit und dem Recht auf Informationsfreiheit, mit dem Recht auf gesellschaftliche Teilhabe sowie der Möglichkeit des Austausches und der Vernetzung, besonders für marginalisierte Gruppen. Echter Schutz bedeutet Investitionen in Bildung und eine strikte Regulierung der Plattform. Er bedeutet Freiheit und Befähigung statt Überwachung und Ausschluss. Regulieren Sie die Plattform dort, wo der Schaden entsteht, bei Ihren Profitinteressen.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die Unionsfraktion Ronja Kemmer.
Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, ich bin dankbar, aufgewachsen zu sein in einer Welt mit einem freien Internet, mit einem Internet ohne Landesgrenzen, wie wir es in Westeuropa kennen. Und es ist ja ein hohes Gut, das wir bewahren müssen. Und da entbehrt es dann schon einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet die AfD sich heute hier mal wieder als Behüter der Freiheit im Netz inszeniert. Ich wäre auf dem Weg hier vorne eben fast ausgerutscht. Nicht, weil ich heute besonders schöne High Heels anhabe, sondern wegen dem See, den Sie hier hinterlassen haben, Herr Rupp. Ein See voller Krokodilstränen, den Sie eben hier in Ihrer Rede vergossen haben. Man muss sich mal vor Augen halten, wer Ihre internationalen Freunde in diesen Tagen da auch sind. Es ist das Mullah-Regime im Iran, das aus einem Internet ein Intranet gemacht hat, auch um die eigene Bevölkerung abzuschlachten. Ein Regime, das nichts mehr hasst als die Freiheit selbst und dessen Sturz Sie dieser Tage verurteilen. Es ist Wladimir Putin in Russland, der für Influencer im Übrigen eine Klarnamenpflicht umgesetzt hat, der auf staatliche Messenger-Dienste setzt. Wladimir Putin, dessen Kampf gegen die Freiheit in der Ukraine Sie bis heute nicht als eine solche bezeichnen wollen. Und deswegen können wir gerne über Zensur in Russland, über Zensur im Iran miteinander diskutieren. Aber über Zensur in Europa, das ist grotesk. Sie sind vieles, aber sicherlich nicht die Hüter von Teilhabe und Freiheit im Netz. Teilhabe ist übrigens auch etwas, das man nicht nur digital, sondern ja auch analog umsetzen sollte. Und wenn ich mir da die Teilhabe in Ihrer Fraktion in diesen Tagen so anschaue, dann wird, glaube ich, einiges klar. Wer Vetternwirtschaft in den eigenen Reihen bei Ihnen aufdeckt, der darf nicht mal mehr länger Teil Ihrer Fraktion sein. Meinungsfreiheit heißt bei Ihnen, linientreue Meinungen, die werden geschützt, Kritiker werden ausgesperrt. Das ist antidemokratisch, antifreiheitlich und im Übrigen genau das Gegenteil von Teilhabe. Freiheit ist im Übrigen nicht gleichzusetzen mit Anarchie, das sei Ihnen auch mal an der Stelle gesagt. Die Freiheit des Einzelnen hört eben dort auf, wo die Freiheit eines anderen eingeschränkt wird oder wo die Sicherheit gerade von Schutzbedürftigen, von Kindern und Jugendlichen gefährdet ist. Und da frage ich Sie dann schon mal ganz konkret, zählt denn eine Blackout-Challenge auf TikTok, zum Beispiel bei Ihnen, zur Meinungsfreiheit? Zählt ein Bikini-Filter, der selbst vor Kindern nicht Halt macht, auf X? Elon Musk ist ja auch so ein internationaler Freund von Ihnen. Zählt ein Bikini-Filter für Kinder auch zur Meinungsfreiheit? Unsere Meinung ist da sehr klar. Minderjährige brauchen auch den Schutz des Staates und deswegen braucht es Leitplanken und eben auch einen wirksamen Jugendschutz im Netz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen werden wir beim digitalen Heranwachsen unterstützen und wir wollen vor allem auch das Thema mentale Gesundheit in den Mittelpunkt rücken. Und da reichen die heutigen Voraussetzungen eben nicht. Eine Eigenangabe des Alters ist kein funktionierendes Modell. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt ein Stufenmodell möglicherweise ab 14 Jahren diskutieren. Aber wir setzen dabei eben nicht nur auf Verbote, sondern natürlich, und das haben viele Vorredner auch gesagt, es gilt auch, die Plattformen ganz konkret in die Pflicht zu nehmen. Und weil viele jetzt ja auf Australien verweisen, die Umgehungsmöglichkeiten dort sind eben zahlreich. Das kristallisiert sich jetzt nach den ersten Wochen und Monaten heraus. Und das ist am Ende dann das Gegenteil von wirksamen Jugendschutz. Und deswegen müssen wir die Umsetzung von Beginn an mitdenken. Und genau dabei unterstützen wir auch aus dem Parlament heraus die Arbeit der Bundesregierung. Und ebenso unterstützen wir auch beim Thema ID-Wallet, das ja eine mögliche technische Lösung sein könnte. Und da können Sie ja jetzt auch nicht immer behaupten bei der AfD, dass auf der einen Seite die digitale Verwaltung irgendwie nicht vorankommt und auf der anderen Seite alles, was mit digitalen Identitäten zu tun hat, verteufelt wird. Erstens mal ist beides, so wie Sie sagen, falsch und zweitens mal ist es auch noch widersprüchlich, aber dann entscheiden Sie sich zumindest mal für eine Argumentationslinie. Wir zumindest finden, es braucht eine digitale Wallet, es braucht die Möglichkeit zumindest einer freiwilligen Option, einer digitalen Brieftasche, einer digitalen Identität. Minister Wildberger hat das Thema auf die Tagesordnung gesetzt und es wird am Ende eine sichere, eine datensparsame Lösung geben, die dann auch der Schlüssel ins digitale Rathaus ist, der Schlüssel dafür, dass wir den Staat moderner machen, der Weg hin zu einem Deutschland, das auf der Höhe der Zeit ist. Und auch wenn Sie hier immer wieder viele Nebelkerzen dazu werfen, wir lassen uns davon nicht beirren. Wir werden diesen Weg weitergehen. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist Pierre Lamley für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, erinnern Sie sich mit mir an die Corona-Zeit. Lockdowns, Kontaktverbote, soziale Isolation. Millionen Menschen saßen zu Hause, allein abgeschnitten von Freunden, Familie und sozialen Kontakten. Für viele wurde das Internet in dieser Zeit zum einzigen Ort, in dem man noch mit anderen in Kontakt treten konnte. Videotelefonie boomte, Treffen fanden nur noch digital statt und Menschen lernten sich zunehmend auch online kennen. Doch da, wo Menschen sind, da sind auch Betrüger. Denn während der Pandemie nutzten Kriminelle gezielt die Einsamkeit vieler Menschen aus. Mit gestohlenen Fotos und Fake-Profilen eroberten sie die Herzen ihrer Opfer. Love-Scam nennt man das. Menschen verloren dabei nicht nur ihr Geld, sie verloren auch ihr Vertrauen in einen Menschen, von dem sie emotional abhängig waren. Und für manche endete diese Täuschung nicht nur mit einem gebrochenen Herzen und einem leeren Bankkonto, sondern sogar im Suizid. Und trotz dieser reellen Gefahren ist niemand auf die Idee gekommen, soziale Netzwerke für einsame Erwachsene zu verbieten. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie die Corona-Zeit auf unsere Kinder wirkte. Während der Pandemie hat die Politik unsere Kinder vor die Bildschirme gezwungen. Distanzunterricht statt Schulhof, Computerbildschirm statt Spielplatz und Chatverläufe statt eines Sommers, der eigentlich voller Abenteuer und Kindheitserinnerungen sein sollte. In der Corona-Enquete-Kommission hören wir zahlreiche Experten und viele von ihnen sagen sehr deutlich, der Umgang mit Kindern während der Pandemie war falsch und hatte erhebliche Folgen. Und Erwachsene haben Kinder mit staatlichen Maßnahmen in digitale Räume gedrängt und jetzt fällt der Politik nichts Besseres ein, als ausgerechnet diese digitalen Räume zu verbieten. Das scheint mir nicht richtig zu sein. Kinder brauchen Schutz, selbstverständlich, aber Kinder brauchen auch Kompetenz, Medienkompetenz statt Verbote. Unser Ziel muss sein, dass aus Kindern verantwortungsbewusste Erwachsene werden und keine Einwohner eines Nanny-Staates, der seinen eigenen Bürgern nichts mehr zutraut. Aber beim Social-Media-Verbot geht es längst nicht mehr um Kinderschutz. Wie schon in der Debatte um die EU-Chat-Kontrolle wird auch hier der Kinderschutz doch nur als Begründung vorgeschoben. Der eigentliche Zweck ist die Einführung einer digitalen Identitätsinfrastruktur, die die EU-Kommission schon seit vielen Jahren fertig in der Schublade hat und für die sie nun den richtigen Vorwand zur Einführung sehen. Die Altersprüfung, die soll über die sogenannte EU-DI-Wallet erfolgen, eine staatlich ausgestellte Identität auf Basis des Personalausweises. Doch diese digitale Brieftasche ist mehr als nur der Altersnachweis. Darin soll zukünftig auch die Gesundheitsdaten und perspektivisch sogar der digitale Euro ihren Platz finden. Und damit entstehen Möglichkeiten, über die wir hier eben auch diskutieren müssen. Digitale Zahlungen, die eingeschränkt werden können, zweckgebunden sind und im Extremfall sogar digitales Geld mit einem Ablaufdatum. Die entscheidende Frage lautet deshalb, soll zukünftig jeder Bürger erst seinen digitalen Ausweis vorzeigen müssen, bevor er das Internet betreten
darf? Herr Kollege,
darf.
Es gibt eine Zwischenfrage aus der Unionsfraktion.
Nein, danke. Wir kennen dieses Muster inzwischen sehr gut. Zuerst wird eine technische Infrastruktur geschaffen und der Zweck klingt erstmal harmlos. Und später wird der Anwendungsbereich Schritt für Schritt erweitert. Erst Alterskontrolle, dann Identitätspflicht und später Zugangskontrolle. Dann hätte zum Beispiel ein Rentner, der einen Wirtschaftsminister für einen professionellen Schwachkopf hält, bei Ihnen bald Internetverbot. Und deshalb stellt sich hier eine ganz einfache Frage. Warum sollen denn ausgerechnet die Bürger immer stärker kontrolliert werden, während der Staat bei ganz reellen Problemen regelmäßig beide Augen zudrückt? Wenn Sie unbedingt mehr kontrollieren und Identitäten prüfen wollen, dann machen Sie das doch mal dort, wo das dringend notwendig ist. Kontrollieren Sie doch mal, wie viele Menschen in Deutschland leben, deren Identität bis heute ungeklärt ist. Kontrollieren Sie doch mal, wie kriminelle Clans seit Jahren Sozialleistungen kassieren und gleichzeitig Luxusautos vor der Tür stehen haben. Kontrollieren Sie doch mal beim illegalen Grenzübertritt. Dort wäre eine Identitätsprüfung tatsächlich sinnvoll. Und kontrollieren Sie doch einmal, wo Milliarden an EU-Subventionen versickern, obwohl der Europäische Rechnungshof jedes Jahr neue Unregelmäßigkeiten feststellt. Meine Damen und Herren, wir brauchen keinen digitalen Personalausweis als Passierschein für das Internet. Wir brauchen Freiheit, wir brauchen Eigenverantwortung und wir brauchen eine Politik, die dem Bürger wieder etwas zutraut. Vielen Dank.
Es gibt jetzt noch eine Zwischenintervention aus der Unionsfraktion. Zuvor darf ich aber noch darauf hinweisen, dass die Zeit für die Abstimmung für die Wahlen gleich vorbei ist. Wenn also noch ein Mitglied des Hauses anwesend ist, der seine Stimme nicht abgegeben hat, hat jetzt noch die Möglichkeit, die nächsten 5 Minuten seine Stimme abzugeben. So, jetzt kommen wir zur Zwischenintervention.
Ja, Herr Kollege, Sie haben sich ja jetzt hier sehr an der Eudi-Wallet abgearbeitet. Die Eudi-Wallet ist die Voraussetzung für die Nutzung sicherer digitaler Identitäten und auch für eine umfassende Verwaltungsdigitalisierung in unserem Lande. Die Eudi-Wallet basiert auf der Verordnung, also einem geltenden Gesetzestext der EIDAS. Und dort sind mehrere Dinge sehr, sehr klar formuliert. Das eine ist, die Nutzung ist freiwillig. Niemand ist gezwungen, die Eudi-Wallet zu verwenden. Der zweite Punkt ist, sie muss auf dem höchsten Sicherheitsniveau genutzt werden. Und der dritte Punkt ist, die Freigabe von Daten ist freiwillig und unterliegt der vollen Kontrolle durch die Nutzer. Das ist also damit die Voraussetzung für Transparenz und Sicherheit im Netz. Und meine Frage an Sie ist, haben Sie denn diese Paragraphen der EIDAS-Verordnung zur Kenntnis genommen? Haben Sie sie gelesen? Und wenn ja, warum richten Sie sich denn jetzt hier gegen Transparenz und Sicherheit im Netz?
Vielen Dank, Herr Kollege. Ich habe 6 Jahre lang in Brüssel gearbeitet und kenne die Verordnung nur zu gut. Und mir kommt die Prozedur auch sehr bekannt vor. Denn erinnern Sie sich, ich habe von Corona gesprochen, da gab es auch eine Impfung, die war ja auch freiwillig. Und trotzdem wurde sie später zum de facto Zwang. Man musste dann selbst, wenn man nur Schuhe einkaufen wollte, so einen QR-Code vorlegen. Und das war im Prinzip schon mal der Testlauf dafür, für all das, was jetzt schon kommt. Wir lehnen das ab. Wir wollen keinen digitalen Passierschein haben, nur um am Leben teilzunehmen. Wir wollen Freiheit und Eigenverantwortung für die Bürger haben. Und wir sehen ein Altersverbot. Für Kinder sehen wir sehr kritisch, denn vor allem das, was verboten ist, das finden Kinder doch nur noch interessanter. Deswegen sind wir dafür, dass wieder die Realität interessant gemacht wird für Kinder. Hören Sie auf, den Kindern die Zukunft schlecht zu reden und aus einem schönen Wetter eine Klimakatastrophe zu machen, dass die Kinder wieder rausgehen, Spaß haben und ihre Freude haben im Schwimmbad und aufhören, sich von ihren Apokalyptikern das Leben madig reden zu lassen. Vielen Dank.
Wir werden nach der nächsten Rednerin dann den Wahlvorgang endgültig beenden. Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist jetzt Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern für den Bundesrat.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu reden. Wir Ministerpräsidenten haben heute unsere Konferenz hier in Berlin und haben gerade in der Konferenz sehr intensiv über das Thema Kinderschutz gesprochen, aus verschiedenen Themen heraus und Perspektiven, auch über den Schutz von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum und sind uns einig, dass da mehr getan werden muss, sind uns auch einig, dass es wichtig ist, dass es die Expertenkommission gibt, dass wir auch in diese Vorschläge eingebunden werden wollen und dass es auch altersgerechte Regeln geben muss für Kinder und Jugendliche. Und viele Ministerpräsidenten, sowohl von SPD als CDU, unterstützen den Stufenplan, dass man sagt, solange die sozialen Medien so sind, wie sie sind heute, brauchen wir ein Social-Media-Verbot bis 14, brauchen dann aber auch den Einstieg in jugendgerechte Angebote, zum Beispiel von 15- und 16-Jährigen. Das gepaart mit Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche, übrigens auch die Eltern einzubeziehen, und klaren Regulierungen durch die Plattform. Dieser Dreiklang, das ist das, was auch ich unterstütze. Und das ist ein sehr ausgewogener Vorschlag. Der hat nichts mit Zensur zu tun, aber der sieht der Realität ins Auge, dass wir die Pflicht haben, unsere Kinder und Jugendlichen auch im Netz so zu schützen, wie wir es ja auch in der Schule, auf der Straße und auch im Verein machen. Und ich will hier einmal für mich sagen, mich bewegt dieses Thema sehr, wie viele andere, die sich viele Jahre für den Kinderschutz engagieren. Als ich 15 war, war die Friedliche Revolution und mit 16 die deutsche Einheit. Und meine erste ganz persönliche Demokratieerfahrung als Jugendliche war die Gründung eines Vereins für Kinder und mehr Schutz für Kinder und Jugendliche durch ein Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche in meiner Heimatstadt. Wir haben das Projekt geschrieben, wir haben das Projekt gemacht. Und seitdem auch als Kommunalpolitikerin, als Sozialministerin, als Bundesfamilienministerin, auch als Ministerpräsidentin war immer wieder das Thema Kinderschutz und dass wir mehr tun müssen Thema. Und wenn wir uns heute ehrlich machen, wir reden seit vielen Jahren davon, dass die Plattformen besser regulieren müssen. Aber es ist nicht besser geworden, es ist schlechter geworden. Und wir, nein, ich werbe sehr dafür, dass Kinderschutz, wenn es ernsthaft um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht, dann sollten wir uns hier nicht gegenseitig mit den Finger aufeinander zeigen, sondern miteinander überlegen, wie wir am besten Kinder und Jugendliche schützen können. Da bringt parteipolitisches Klein-Klein gar nichts. Und ich spreche es deshalb an, weil meine Erfahrung ist, dass wir in der Regel später dran sind als früher, wenn es um Schutz von Kindern geht. Und ich will daran erinnern, wie lange haben wir gebraucht, durchzusetzen gegen den Willen der Datenschützer, dass Kinderschutz Vorrang hat, zum Beispiel bei der Frage, dass Ärztinnen und Ärzte, wenn sie Hinweise auf Kindeswohlgefährdung haben, frühzeitig das Jugendamt einschalten und nicht zu spät. Das hat jahrelang gedauert, diese Debatte. Und ich habe den Eindruck, wir sind wieder in so einer Situation. Und deshalb wird es Zeit, dass wir stärker Kinder und Jugendliche im Netz schützen, durch ein klares Social-Media-Verbot bis 14, durch klare altersgerechte Angebote von 15- und 16-Jährigen und ja, auch durch Angebote für alle darüber hinaus, sich dem Hass, der Hetze, der sexuellen Übergriffe im Netz schützen zu können. Das ist der richtige Weg. Und ich glaube an unseren Rechtsstaat. Und auch wenn es vieles gibt, was wir da zu Recht diskutieren, was unser Rechtsstaat schafft, ist, für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zu sagen, was ist ein Gebot und was ist ein Verbot? Was sind unsere Regeln? Und wir haben dann im Durchsetzen auch hier und da Probleme. Aber wir haben klare Regeln. Und unseren Rechtsstaat macht aus, dass wir uns klar gegen Cybermobbing, sexuelle Gewalt, gegen Hass und Hetze stellen. Und dann frage ich mich einmal, warum, wenn das unser Rechtsstaat, unsere Demokratie sagt, setzen wir das nicht auch da durch, wo wir alle sind und auch unsere Kinder und Jugendliche? Im Netz, das ist unsere Verantwortung, auch für den Rechtsstaat und für eine Demokratie, die Regeln anzuschärfen und auch klar durchzusetzen. Und wir haben es lange mit milderen Mitteln versucht. Wir haben immer wieder versucht, das Plattform regulieren. Und es ist schlechter geworden. Und ich will es hier ganz deutlich auf den Punkt bringen. Das Gewinninteresse von amerikanischen Plattformen ist zurzeit stärker als der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Und die Plattformen haben die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Sie machen es nicht. Ein gefährlicher Algorithmus, ein suchtmachender Algorithmus für Gewinninteressen geht vor den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Und solange das so ist, hat der Staat die Pflicht zu handeln, muss der Staat handeln, wenn es die Plattformen nicht tun. Und dass man nicht ein Verbot alleine machen kann und das alles klärt, ist auch klar. Medienkompetenz ist genauso wichtig. Und dass ein Verbot nicht bedeutet, dass es nicht auch umgangen werden kann, ist auch kein Argument. Das Thema haben wir beim Alkohol. Wir würden doch auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, wir wissen, alle, Alkohol kann süchtig machen. Wir sagen, Erwachsene müssen darüber selbst entscheiden. Viele haben es im Griff, viele leider nicht. Aber wir sagen ganz klar, für Kinder und Jugendliche geht es nicht. Und nur, weil auch das umgangen werden kann, in Einzelfällen, sagen wir ja nicht, wir schaffen dieses Verbot ab. Deswegen gilt für mich dieses Argument überhaupt gar nicht. Süchtig machende Mittel, und so sind gerade die sozialen Medien, es ist nachgewiesen, es ist nicht entscheidend, Entschuldigung, dass ich es mal so sage, was hier Abgeordnete oder eine Ministerpräsidentin dazu sagt, vielleicht sollten wir mal auf die hören, die seit Jahrzehnten für den Schutz von Kindern und Jugendlichen sorgen. Das sind unsere Kinderärzte, das sind unsere Psychologen und die Studien sind eindeutig. Solange Social Media süchtig macht, müssen wir dem was entgegensetzen. Und deshalb, sehr geehrte Abgeordnete der Linke, wundert mich wirklich die Schärfe von Ihnen in dieser Debatte. Ich kenne die Linken als verlässlichen Koalitionspartner, als Abgeordnete, die sich Gedanken machen um den Kinderschutz. Und ich würde nie jemand hier im Raum absprechen, der ein Verbot kritisch sieht, dass er deswegen gleich gegen Kinderschutz ist. Ich finde, so können wir die Debatte nicht führen. Aber umgedreht bitte auch nicht, dass die, die für das Verbot sind, gegen Symbolpolitik sind oder noch schlimmer Zensur wollen. Das wird den Interessen der Kinder und Jugendlichen nicht gerecht. Und unsere Bildungsministerin, übrigens von den Linken, macht sehr viel im Bildungsbereich zum Thema Medienkompetenz. Aber ich will den Satz wiederholen, den ein Lehrer gesagt hat, der viele tausend Schülerinnen und Schüler in der Medienkompetenz unterrichtet hat. Und die beste Medienkompetenz, und da können wir mehr machen, da können wir noch besser werden, schützt Kinder nicht vor Hinrichtungsvideos, vor Gewaltvideos, vor sexueller Gewalt und Hardcore-Pornos. Wir müssen der Realität ins Auge schauen. Das schafft Medienkompetenz nicht alleine. Das gehört raus aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Und der letzte Punkt zur AfD. Was Sie hier machen, ist verlogen und gleichzeitig ehrlich, weil so sind Sie. Sie tun so, als ob Ihnen die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen und allen Bürgern in diesem Land wichtig wäre. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir mehr tun wollen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen und übrigens auch für den Schutz von Erwachsenen vor Gewalt im Netz, vor Hass und Hetze, dann sind Sie nicht mehr dabei. Weil immer dann, wenn die amerikanischen Interessen von Großkonzernen rufen, wie zum Beispiel, wenn es gegen unsere Wirtschaft geht und hier gegen den Schutz von Kindern und Jugendlichen, dann sind Sie nicht mehr Interessenverwalter deutscher Interessen, denn interessieren Sie sich für amerikanische Interessen von Großkonzernen. Das ist die Politik der AfD. Sie lassen die Kinder und Jugendlichen in diesem Land im Stich. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete der demokratischen Fraktion, ich wäre sehr dankbar, wenn es uns gelingt, parteiübergreifend zwischen Bund und Ländern Regeln zu finden, wo wir Kinder und Jugendliche stärker schützen und wo wir aufeinander zugehen. Die einen wollen weniger Verbote, die anderen mehr, so wie ich. Wir sollten uns gemeinsam zum Wohle der Kinder und Jugendlichen treffen. Vielen Dank.
Ich mahne von hier. Ja, das ist ein bisschen anders wie im Bundesrat. Ja, 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 ja. Keine Debatte mit dem Präsidenten, Frau Ministerpräsidentin. Ist noch jemand im Haus anwesend, der seine Stimme nicht abgegeben hat zum Tagesordnungspunkt der Wahl? Den würde ich jetzt bitten, sich zu sputen. Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Wahlvorgang. Bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Und dann fahren wir fort in der Aussprache. Für Bündnis 90 Die Grünen hätte Denise Lob denn das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen! Digitale Räume sind längst fester Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Digitale Räume prägen unseren Alltag, unsere Kommunikation, unser Miteinander und unsere politische Meinungsbildung. Sie bieten Chance für Teilhabe, Kreativität und Gemeinschaft, konfrontieren junge Menschen aber zugleich mit Risiken wie Cybergrooming oder Desinformation. Und die aktuelle Debatte um ein Mindestalter für Social Media zeigt, wie groß die Verunsicherung ist. Soziale Medien, wie sie heute konstruiert sind, sind für Kinder und Jugendliche nicht geeignet. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Die Debatte um ein Mindestalter für Social Media zeigt aber auch, wie schnell Kinder und Jugendliche vor allem als schutzbedürftig betrachtet werden. Schutz ist wichtig. Das ist die Verantwortung der Eltern und auch der Plattform. Und in der Debatte fehlen mir allerdings zwei weitere Säulen der Kinderrechte sehr, nämlich Teilhabe und Befähigung. Uns Grünen sind alle Kinderrechte, die Perspektiven und die Kompetenzen junger Menschen wichtig. Wir wollen Schutz, Befähigung und Teilhabe miteinander in Einklang bringen. Ein Mindestalter kann ein möglicher Schutzmechanismus sein, aber pauschale Ausschlüsse greifen zu kurz. Sie verkennen, dass digitale Teilhabe Voraussetzung für soziale Teilhabe ist. Sie blenden aus, dass Kompetenzen nicht durch Fernhalten entstehen. Es braucht Begleitung, Übung, Vertrauen. Medienkompetenz lässt sich nicht verordnen, sie muss erlernt und gelebt werden. Und Medienkompetenz bedeutet dabei weit mehr als technische Fähigkeiten. Es geht um die Fähigkeit, Informationen einzuordnen, Algorithmen zu hinterfragen und eigene Grenzen wahrzunehmen. Es geht um Datenschutz, um faire digitale Räume, um den Schutz vor Hass, Hetze und Gewalt. Es geht um die Stärkung junger Menschen als aktive, kritische und solidarische Nutzerin digitaler Öffentlichkeit. Aber wir stehen vor strukturellen Herausforderungen. Medienkompetenzförderung ist oft zu projektförmig, ungleich verteilt und abhängig vom Engagement Einzelner. Schulen, Jugendhilfe, außerschulische Bildung und Eltern werden immer noch sehr häufig alleingelassen. Und gleichzeitig wissen wir, gerade junge Menschen, die besonders von Desinformation, Diskriminierung oder digitaler Gewalt betroffen sind, werden von bestehenden Angeboten am wenigsten erreicht. Wenn wir Medienkompetenz ernsthaft fördern wollen, brauchen wir verlässliche Strukturen statt kurzfristiger Projekte. Und es braucht einen Ansatz, der Medienbildung als Querschnittsaufgabe versteht, von früher Bildung bis zur Jugendpolitik. Medienkompetenz von Kindern und Eltern sollten in bestehende Bundesprogramme eingebaut werden, von den frühen Hilfen über Respect Coaches bis hin zum Startchancenprogramm. Der Bund muss hier eine sehr viel stärkere Rolle übernehmen, nicht indem er alles zentral steuert, sondern indem er gute Ansätze sichtbar macht und finanziell fördert. Und wer Kinder und Jugendliche schützen will, muss ihnen auch analog begegnen. Wir müssen die Kinder- und Jugendhilfe stärken. Wir müssen Sportvereine, Kulturangebote, Jugendzentren, offene Treffpunkte ausbauen. Kinder brauchen Räume, in denen sie sich ausprobieren, streiten, lachen, lernen können, jenseits von Displays. Und auch hier hat der Bund über die Förderung durch den KJP oder die Bekämpfung von Kinderarmut Möglichkeiten. Die Frage in dieser Debatte muss also auch lauten, was braucht ein Kind für eine gesunde Entwicklung und ein gutes Aufwachsen? Und einen Punkt will ich auch noch machen, den wir nicht übersehen dürfen. Wir führen die Debatte, oder die Debatte, die wir jetzt über soziale Medien führen, werden wir morgen über künstliche Intelligenz führen. Virtuelle KI-Freunde, also von KI simulierte soziale Beziehungen, werden Kinder und Jugendliche erreichen. Kinder mit digitalen Begleitern, die zuhören, reagieren, emotionale Nähe simulieren. Das bringt Risiken mit sich. Wenn wir Social Media begrenzen, sind wir bei diesem Problem keinen Schritt weiter. Wenn wir Medienkompetenz und analoge Begegnungen stärken, stärken wir Kinder auch für diese Technologie. Zum Abschluss möchte ich sagen, Kinderrechte dürfen kein nachträglicher Korrekturfaktor sein, sondern sie müssen Ausgangspunkt unserer Politik sein. Denken wir also in dieser Debatte Schutz, Befähigung und Teilhabe zusammen. Vielen Dank.
Wir hören für die CDU-CSU-Fraktion Anne König.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Begriffe werden manchmal so häufig beschworen, dass sie am Ende mehr verbergen als erklären. Ein solcher Begriff ist heute die digitale Teilhabe. Die AfD hat diese Aktuelle Stunde unter den Titel gestellt »Gefährdung der digitalen Teilhabe«. Das klingt zunächst wie ein Freiheitsappell. Aber wessen Freiheit meinen Sie hier eigentlich? Die Freiheit von Kindern oder die Freiheit globaler Plattformunternehmen, die ihre Geschäftsmodelle möglichst früh auf Minderjährige ausdehnen? Darum geht es in dieser Debatte. Und deshalb gilt ein Satz von Wolfgang Schäuble heute mehr denn je: Freiheit ohne Verantwortung ist keine Freiheit. Und genau diese Verantwortung nehmen wir ernst. Sie folgen stattdessen einen sehr verkürzten Freiheitsbegriff. Sie tun so, als hätten wir es hier mit souveränen, autonom entscheidenden Subjekten zu tun, die einfach eine neue Technik erlernen. Wir sprechen über Kinder und Jugendliche in einer hochsensiblen Phase ihrer Entwicklung. Impulskontrolle, Selbstregulation, Frustrationstoleranz, Identitätsbildung, all das ist in diesem Alter noch gar nicht stabil ausgebildet. Die reale Macht liegt nicht beim Kind, die reale Macht liegt beim Algorithmus. Ein 13-Jähriger ist eben nicht frei, wenn ein Empfehlungssystem entscheidet, welche Inhalte seine Emotionen, sein Selbstbild, seine Weltsicht prägen. Das ist keine Selbstbestimmung, das ist algorithmische Steuerung. Gebote, Erklärungen, Lehrstunden reichen allein nicht aus gegen ein System, das mit künstlicher Intelligenz darauf optimiert ist, Aufmerksamkeit zu binden und Emotionen zu verstärken. Medienbildung ist wichtig, aber sie darf die Verantwortung nicht auf das Kind verschieben. Die sozialen Netzwerke, über die wir sprechen, sind keine unschuldigen Kommunikationsräume. In diesen Plattformen sind wir nicht die Kunden, wir sind das Produkt. Besonders deutlich wird das bei der Plattform wie TikTok, die schon unsere Kinder einer staatlichen Einflussnahme durch China aussetzt. Ihre Architektur ist darauf ausgelegt, menschliches Verhalten zu analysieren, Emotionen zu verstärken und Aufmerksamkeit möglichst lange zu binden. Fast jeder Erwachsene kennt es. Man nimmt das Smartphone kurz in die Hand und plötzlich ist eine halbe Stunde vergangen. Sich dem endlosen Strom von Klicks, Reels und Bildern zu entziehen, ist schon für Erwachsene schwer. Und auf Kinder und Jugendliche wirkt das alles mit noch größerer Wucht. Alena Büchs, die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, hat deshalb völlig zu Recht gesagt, die Gehirne Erwachsener sind besonders anfällig für suchtbildende Heranwachsender sind besonders anfällig für suchtbildende Mechanismen. Viele psychische Erkrankungen beginnen in diesen Jahren oft zunächst unbemerkt. Wer diese Realität kennt, kann nicht behaupten, es sei das Beste, Kinder möglichst früh dieser Umgebung auszusetzen. Der Medienpädagoge Daniel Wolf hat eben recht, wenn er feststellt, keine Medienerziehung der Welt kann ein Kind auf sein erstes Hinrichtungsvideo vorbereiten. Und deshalb gilt, Schutz ist hier kein Rückschritt, sondern Ausdruck von Verantwortung. Meine Damen und Herren, wir haben Altersgrenzen für Alkohol, für Filme, wir regulieren Glücksspiel. Und niemand käme auf die Idee, darin einen Angriff auf gesellschaftliche Teilhabe zu sehen. Die Sorgen kommen nicht nur aus der Wissenschaft, sondern von den Jugendlichen selbst. Studien zeigen übereinstimmend, viele junge Menschen erleben die Mechanismen digitaler Plattformen selbst als belastend. Sie wünschen sich ausdrücklich mehr Schutz. Und innerhalb weniger Tage haben über 100.000 Bürgerinnen und Bürger eine Petition für ein Social-Media-Verbot für Kinder unterzeichnet. Im aktuellen ZDF-Politbarometer sprechen sich 81% der Bevölkerung für ein Mindestalter von 14 Jahren aus. Die Gesellschaft ist hier weiter als mancher in dieser Debatte. Wer Kindern im digitalen Raum jetzt jede Schutzgrenze verweigert, verteidigt nicht die Freiheit. Er überlässt sie schlicht den Interessen globaler Plattformbetreiber. Und genau das werden wir nicht tun. Deshalb sagen wir klar, Kinder brauchen Schutz, Eltern brauchen Unterstützung und Plattformen brauchen Regeln. Deshalb setzen wir uns für gesetzliche Altersgrenzen für soziale Netzwerke ein. Das ist verantwortungsvolle Politik für unsere Kinder und unsere Jugendlichen. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion darf ich Tobias Ebenberger das Wort erteilen.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die digitale Identität als Passierschein für Altersschranken im Netz. Vor diesem Szenario warne ich seit dem letzten Sommer. Und das können Sie mir glauben, wie ich es hasse, hier in diesem Fall wieder recht zu haben. Ja, während CDU und SPD bei angeblich minderjährigen unbegleiteten Zuwanderern eine zuverlässige Altersfeststellung seit Jahren verweigern, drohen im Netz rigorose Alterskontrollen für uns alle. Denn man kann kein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche durchboxen, ohne das Alter eines jeden Nutzers zu kontrollieren. Und um den einen einen Zugang zu versperren, wird den anderen der Schlüssel aufgenötigt, et voilà, die digitale Identität via EUDI-Wallet, die passenderweise schon ab Januar in den Startlöchern steckt. Man muss schon gutgläubig bis zur Schmerzgrenze sein, um dabei an Zufall zu glauben, meine Damen und Herren. In Wahrheit sieht es doch so aus. Die Alterskontrollen kommen nicht zur Durchsetzung des Social-Media-Verbots. Das Social-Media-Verbot kommt zur Durchsetzung der Alterskontrollen. Und die kommen wiederum zur Durchsetzung der digitalen Identität. Frei nach dem Motto, schaffe ein Problem und biete die Lösung, wollen Sie garantieren, dass die sogenannte EUDI nicht zum Ladenhüter wird. So viel zur angeblichen freiwilligen Nutzung. Wenn ich eine Regierungs-App nutze, um Facebook irgendwie nutzen zu können, dann ist diese App genauso freiwillig wie seinerzeit die Corona-Spritze, um einen Schuhladen zu betreten. Der Kollege hat es eben ganz richtig erwähnt. Dieses faule Spiel, meine Damen und Herren, haben wir schon damals erkannt und uns dem verwehrt. Und wir werden es wieder tun. 371 internationale Computerwissenschaftler warnen ganz aktuell in einem offenen Brief vor Altersprüfungen im Internet. Die Computerexperten befürchten, es werde, Zitat, eine Infrastruktur geschaffen, die dazu missbraucht werden könnte, den Zugang zu Internetdiensten aus Gründen zu sperren, die nichts mit Sicherheit zu tun haben. Zitat Ende. Lassen Sie mich die Folgen Ihrer Pläne mal ganz kurz ungeschminkt schildern. Digitale Altersprüfungen über eine staatliche Identitätslösung werden die verbleibende Anonymität im Internet komplett abräumen. Sie werden zu einer digitalen Überwachungsstruktur führen, in der jede Online-Aktivität mit einer staatlich zugeordneten Identität verknüpft sein wird. Und einmal errichtet, wird diese Struktur missbraucht werden und von einem Staat, der Rentner anzeigt, wenn Sie den Bundeskanzler Pinocchio nennen, eher heute als morgen, meine Damen und Herren. Und da können Sie sich Ihre Beteuerungen zu Datensparsamkeit, Nutzerkontrolle und Zero Knowledge Proof an den Hut stecken. Die Parteien von Spahn und Lauterbach haben jede Vertrauensbasis zerstört und jeden moralischen Kredit restlos aufgebraucht. Und ich fragte schon beim Thema Chatkontrolle, wie gefühlskalt muss man eigentlich sein, um hier Kinder vor den eigenen Karren zu spannen? Offenbar wird das bei Ihnen aber, meine Damen und Herren, zur Gewohnheit, denn auch die Alterskontrollen dienen ja angeblich dem Schutz der jungen Menschen hier in Deutschland. In Ihrer Logik können unter 14-Jährige den Einfluss von Pubertätsblockern wohl eher und besser einschätzen als den Einfluss von Instagram. Natürlich, machen wir uns nichts vor, ist Kinderschutz auch hier wieder nur Vorwand. Denn Fakt ist, Möglichkeiten der Alterskontrolle ohne digitale Staats-ID gibt es ja schon zuhauf, wenn Sie mal ein bisschen recherchiert hätten. Die Kommission für Jugendmedienschutz listet über 50 geeignete Altersverifikationssysteme auf. Dennoch kommt jedes Kind selbst auf Pornoseiten. Das, obwohl der Jugendmedienschutzvertraganbieter in Deutschland längst zur Altersverifikation verpflichtet. Doch jetzt kommt's. Nach dem Digital Service Act der EU unterliegt der Betreiber von Pornhub grundsätzlich nur den Gesetzen der Republik Zypern. Ja, die deutschen Medienanstalten beißen sich am höherrangigen EU-Recht hier die Zähne aus. Und das ist ja erst die Situation, die Sie geschaffen haben, meine Damen und Herren. Und darum brauchen wir keine Alterschecks mittels digitaler Staats-ID, um der Gefährdung von Kindern im Netz Herr zu werden, was die AfD seit Jahr und Tag fordert. Wir brauchen eine souveräne Politik für Deutschland. Die AfD wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihre Vorhaben zu stoppen und ein freies und offenes Internet zu bewahren. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion darf ich Jasmina Hostert das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, stellen Sie sich einen Moment Folgendes vor. Ein 11-jähriges Mädchen. Sie wacht morgens auf, nimmt ihr Handy in die Hand und das Erste, was sie sieht, perfekte Körper, perfekte Leben, perfekte Filter. Und darunter ihr eigenes Bild mit Likes oder eben auch ohne. Das macht was mit diesem Mädchen. Kinder und Jugendliche müssen sich heute mit Dingen auseinandersetzen, die selbst uns Erwachsene herausfordern. Und in einer Phase, in der sich Selbstwert, Identität und soziale Kompetenzen erst entwickeln, wirken Likes wie Urteile, Kommentare wie Wahrheiten und Ablehnung wie ein persönlicher Makel. Plattformen wie Instagram, Snapchat oder TikTok sind keine harmlosen Spielplätze. Sie sind durch Algorithmen gesteuerte Systeme, die Aufmerksamkeit binden sollen, so lange wie möglich. Und wer zahlt den Preis dafür? Kinder und Jugendliche. Kinderschutz ist unsere Verantwortung. Und wer Kinder schützen will, muss Plattformen endlich Grenzen setzen. Und stellen Sie sich gerne Weiteres vor. Dieses 11-jährige Mädchen sitzt abends in ihrem Kinderzimmer. Es ist kurz davor, zu Bett zu gehen. Und sie sagt sich, na, nur noch 5 Minuten TikTok. Aus den 5 Minuten werden 50 Minuten. Erst lustige Clips, dann riskante Challenges, dann eine Nachricht von einem neuen Freund. Wochen später erfährt ihre Mutter, dieser Freund war ein erwachsener Mann, ein Täter, der auf intime Bilder gedrängt hat. Das ist keine Ausnahme, auch das ist Realität. Ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland war bereits von Cybergrooming betroffen. Jeder vierte junge Mensch hatte ungewollten Kontakt mit pornografischen Inhalten. Mehr als die Hälfte berichtet von extrem politischen Inhalten und Hassbotschaften. Aber über diese Realität verliert die AfD kein ernsthaftes Wort, sondern spricht nur von einer vermeintlichen Bedrohung der Freiheit im Internet. Wer über Freiheit im Netz redet und gleichzeitig den Schutz von Kindern ignoriert, der verteidigt nicht die Freiheit, der schaut einfach weg. Für uns ist klar,
Der digitale Raum darf kein rechtsfreier Raum sein. Und gerade Kinder und Jugendliche brauchen dort Schutz. Viele Plattformen kommen ihrer Verantwortung nicht ausreichend nach. Altersgrenzen werden umgangen, Schutzmechanismen sind versteckt und Meldewege sind kompliziert. Wir als Sozialdemokraten und Sozialdemokraten sagen deshalb ganz klar, Kinder haben ein Recht auf sichere Entwicklungsräume, auf dem Schulhof, im Sportverein und dann doch natürlich auch im digitalen Raum. Deshalb setzen wir uns für klare und wirksame datensparende Altersverifikation bei sozialen Medien ein. Europäisch gedacht und am besten eben auch europäisch umgesetzt. Und genau das ist der Unterschied zu Ihnen von der AfD. Die AfD inszeniert sich als Verteidiger der Freiheit im Netz. Warum? Weil gerade Sie doch davon profitieren, denn extremistische Netzwerke ohne Regeln im digitalen Raum, das ist das, was Ihnen gefällt. Fake-Accounts und gezielte Manipulation. Und wir wollen das Gegenteil. Und gleichzeitig, jetzt seien Sie doch mal ruhig, jetzt bin ich dran. Und gleichzeitig müssen wir unsere Kinder stark machen für diese digitale Welt. Und deswegen braucht es auch gezielte Medienbildung von Anfang an. Einen reflektierten Umgang mit digitalen Medien in Schulen, fächerübergreifend, kritisch denken, Aussagen und Statements hinterfragen. Das stärkt unsere Kinder und unsere Demokratie. Dass genau die AfD das nicht will, das ist klar. Denn die AfD arbeitet gegen die Demokratie, gegen kritisches Denken und gegen Fakten. Und wenn es um die vermeintliche Sicherheit in der analogen Welt geht, dann sind sie sofort dabei. Wenn es darum geht, Menschen mit Migrationsgeschichte zu dissen, dann sind sie auch sofort dabei. Aber wenn es um Sicherheit im digitalen Raum geht, na, da machen sie einen großen Bogen, weil sie davon nicht profitieren. Wie scheinheilig ist das bitte? Liebe Kolleginnen und Kollegen, soziale Medien müssen wieder sozial werden. Keine suchtverstärkenden Funktionen wie Endlosscrollen, kein automatisches Abspielen von Inhalten, keine Belohnungssysteme auf Grundlage intensiver oder dauerhafter Nutzung. Und Kinder sind keine kleinen Erwachsenen im Internet. Sie sind eigenständige Persönlichkeiten mit Rechten und sie haben Anspruch auf besonderen Schutz. Und deswegen wollen wir diesen Schutz als SPD mit unserem Impulspapier konsequent umsetzen. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Dr. Konrad Körner das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es ist ja durchaus lobenswert, dass die AfD immerhin die europäische digitale Identität, die europäische Wallet thematisiert und nicht einmal den Papierführerschein allein zum letzten Bollwerk der Freiheit erklärt. Das wäre von Ihnen dann durchaus erwartet gewesen. In jeder Rede hören wir sonst immer angebliche Papierdokumente, die die Freiheit der Bürger bestimmen. Aber Sie haben ja selbst gemerkt, dass Angriff auf digitale Teilhabe ein bisschen hanebüchen ist. Deswegen haben Sie gestern Nachmittag den Titel des heutigen Tagesordnungspunktes noch einmal ein bisschen abgeschwächt. Immerhin. Aber wer dennoch, wie Sie gerade, eine europäische digitale Brieftasche als Bedrohung darstellt, der zeigt vor allem eins, dass er es entweder nicht verstanden hat, worum es geht, oder dass er bewusst Angst statt Aufklärung betreibt. Stellen wir uns die Realität vieler Bürgerinnen und Bürger heute vor. Wer online ein Konto eröffnen oder einen Vertrag digital erledigen will, landet oft in komplizierten IDENT-Verfahren. Videoanruf, Ausweis in die Kamera halten, schlechte Lichtverhältnisse, Abbrüche, Wiederholungen, am Ende frustriert aufgeben. Oder Kopf in die Kamera halten und mittels KI eine Einschätzung generiert bekommen. Das sind alles aus vielerlei Gründen, auch aus Gründen des Datenschutzes, schlechte Verfahren. Und mit der digitalen Brieftasche bringen wir den Personalausweis und den Führerschein für die, die wollen, endlich dahin, wo die Scheckkarte schon ist, nämlich ins Handy. Ein klarer, standardisierter Nachweis mit einem Klick, für mich als Bürger nachvollziehbar und sicher. Ich kann bestimmen, welche Daten übergeben werden. Und das Wichtigste für die Aluhüte, Herr Rupp, wer dem Staat nicht traut, kann auch eine kommerzielle Wallet zum Beispiel von der Sparkasse nutzen, ohne jemals eine staatliche App auf sein Handy runterzuladen. Diesen Fakt, den haben Sie in allen Ihren Reden noch mal ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Das ist digitale Teilhabe. Da können dann perspektivisch wichtige Nachweise gebündelt werden. Personalausweis, Führerschein, Zeugnisse. Wer digital kann und will, soll es digital können. Keine Gefährdung, mehr Teilhabe, Teilhabe für alle. Daneben sprechen Sie aber mit den sozialen Netzwerken auch noch ein Thema an, bei dem Sie sich wieder einmal selbst verraten. Sie stellen sich auf die Seite ausländischer Regierungen, die offen die Missachtung bereits bestehender europäischer Regeln fordern. Sie predigen Meinung ausländischer Akteure und stellen hierfür die physische und psychische Gesundheit unserer Jugend hinten an, Frau Storch. Das ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern sogar ein Verrat an Ihrem selbstpropagierten Patriotismus. Im Gegensatz zu Ihnen wollen wir als Union den Schutz der deutschen Jugend, die auch Umfragen zufolge die Gefahren und negativen Einflüsse durch Social Media mehrheitlich anerkennt. Dazu haben wir uns geeinigt, dass wir einen altersgerechten Zugang zu Plattformen wollen. Dazu haben wir im Koalitionsvertrag verpflichtende Altersverifikationen vereinbart. Und wenn ich meine Schulklassen hier im Deutschen Bundestag treffen darf, erst gestern wieder aus dem schönen Eckental, dann frage ich, wer hat von Ihnen, von euch zum Beispiel das Charlie Kirk-Video gesehen? Und zwar nicht die zensierte Version von der Tagesschau, sondern die unzensierte. Und da gehen die Hände hoch. Auch ohne, dass man diese Videos sucht, bekommt man sie angezeigt. Und das Erstaunliche ist doch, wenn ich dann frage, ist jemand von euch der Meinung, dass Social Media einfach etwas für jedes Alter ist, dann sagt eine große Mehrheit an Jugendlichen, auch die, die davon betroffen werden, hier muss sich etwas ändern. Wir brauchen altersgerechte Zugänge. Denn es kann keine Medienkompetenz für explodierende Köpfe geben. Wir wollen keinen digitalen Raum, in dem Kinder schutzlos sind. Wir wollen nicht, dass der Zugang zu pornografischen Inhalten, zu Gewaltdarstellungen, zu extremen Kriegsbildern oder zu gefährlichen Challenges mit zwei Klicks möglich ist. Rund um die Uhr, ohne wirksame Hürden. Und wenn Sie mit Elternverantwortung kommen, ich bin selber Vater, aber wer glaubt, dass er rund um die Uhr kontrollieren kann, was seine Kinder tun im Internet, der ist einfach naiv. Und dann frage ich mich, wollen Sie einfach keinen Kinder- und Jugendschutz im Netz? Drogen, Pornos, Selbstmord-Challenge für alle? Mit diesem Verständnis der Freiheit sind Sie linksextremen Anarchisten deutlich näher als ernsthaften Konservativen. Sicherheit und Freiheit bedingen einander. Wir müssen unsere Kinder sicher aufwachsen lassen, damit sie später in Freiheit sicher leben können. Wir brauchen altersgerechte Zugänge, wirksamen Jugendmedienschutz und auch endlich einen ordentlichen Vollzug in Europa. Ihre Aussagen beweisen, Sie waren noch nie Rechtsstaatspartei, Sie werden keine Law-and-Order-Partei und Ihr Verständnis von Freiheit läuft den Wünschen deutscher Familien zuwider. Danke.
Als letzte Stimme in der Aussprache hören wir für die CDU-CSU-Fraktion Ansgar Heveling.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Soziale Netzwerke sind längst Teil des Alltags unserer Kinder und Jugendlichen. Plattformen wie TikTok, Instagram oder Facebook prägen Kommunikation, Selbstbild und soziale Interaktion in einem Ausmaß, das wir vor 10 Jahren kaum für möglich gehalten haben. Als Gesetzgeber müssen wir uns daher fragen, dient digitale Teilhabe dem Wohl unserer Kinder oder setzen wir sie Gefährdungen aus, die wir nicht länger ignorieren dürfen? Derzeit existieren in Deutschland und auf europäischer Ebene zwar jugendschutzrechtliche Regelungen, etwa durch den Digital Services Act, der EU sowie durch nationale Bestimmungen des Jugendmedienschutzes. Jedoch basiert jene Alterskontrolle bei vielen Plattformen auf einer schlichten Selbstauskunft, denn eine effektive, technisch belastbare Altersverifikation existiert bislang nicht flächendeckend. Wir wissen aber inzwischen aus zahlreichen Studien, exzessive Nutzung sozialer Medien kann mit psychischen Belastungen einhergehen, beispielsweise mit Depressionen oder dem Rückgang sozialer Kompetenzen. Kinder und Jugendliche sind in sozialen Netzwerken Inhalten ausgeliefert, die sie häufig nicht einordnen oder verarbeiten können. Hassrede, sexualisierte Inhalte, algorithmisch verstärkte Extrempositionen. Wenn soziale Medien nachweislich die psychische Gesundheit junger Menschen gefährden, dann dürfen wir nicht länger wegsehen. Gleichzeitig ist aber auch klar, pauschale Verbote allein lösen das Problem nicht. Es braucht kluge differenzierte und rechtssichere Lösungen. Im Kern geht es auch nicht um Technikfeindlichkeit, es geht um Schutzräume. Kinder und Jugendliche sind in ihrer Persönlichkeitsentwicklung besonders schutzbedürftig. Das ist nicht neu, es ist Grundlage unseres gesamten bestehenden Jugendschutzrechts. Algorithmen sind darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit zu maximieren. Sie belohnen extreme Inhalte und erzeugen dauerhafte Nutzungsschleifen. Für Erwachsene ist das herausfordernd. Für Kinder ist es überfordernd. Digitale Teilhabe darf daher kein Selbstzweck sein. Stattdessen muss sie altersgerecht und sicher gestaltet werden. Die CDU hat dazu auf ihrem Parteitag Forderungen formuliert. Wir sehen eine gesetzliche Altersgrenze für die Nutzung sozialer Netzwerke als sinnvoll an. Zugleich muss das besondere Schutzbedürfnis im digitalen Raum berücksichtigt werden. Der Staat hat eine Schutzpflicht gegenüber Minderjährigen. Wenn digitale Plattformen Risiken erzeugen, müssen wir, wie bei sonstigen Risiken auch, regulierend eingreifen. Dazu kann ein effektives Altersverifikationssystem gehören, bei dem eine bloße Selbstauskunft nicht genügt und das bei systematischer oder fahrlässiger Umgehung auch mit Bußgeldern und temporären Nutzungsbeschränkungen sanktioniert werden kann. Und lassen Sie mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle auch festhalten, dass eine EU-weite Harmonisierung auf lange Sicht notwendiges Ziel sein muss, um Schlupflöcher zu vermeiden. Ebenso bin ich davon überzeugt, dass wir in der Koalition rasch eine gemeinsame Linie und Auffassung in der Frage des Schutzes von Minderjährigen im digitalen Raum finden können und finden werden. Es geht nicht um Verbote um ihrer selber willen, sondern um einen sicheren Ordnungsrahmen. Digitale Teilhabe ist ein hohes Gut, aber sie darf nicht zur Gefährdung derer werden, die sich selbst noch nicht schützen können. Lassen Sie uns daher angemessen handeln. Angemessen ist eine Regelung dann, wenn sie Freiheit ermöglicht, ohne Schutzbedürftige zu gefährden. Mit einem Mindestalter für soziale Netzwerke sprechen wir uns für eine digitale Welt aus, die jenen Schutz im Blick behält. Und es ist Ausdruck einer Verantwortung, die wir gegenüber der jungen Generation tragen. Lassen Sie uns daher entschlossen handeln und einen klaren gesetzlichen Rahmen schaffen, der junge Menschen im digitalen Raum wirksam schützt und ihnen eine gesunde, sichere Entwicklung ermöglicht. Vielen herzlichen Dank.
Damit darf ich die Aussprache zur Aktuellen Stunde beenden. Komme zurück auf die Wahl der Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofes. Es sind möglich 630 Stimmen, es sind notwendig 316 Stimmen. Abgegebene Stimmkarten waren 582, ungültige Stimmkarten waren eine. Mit Nein haben gestimmt 181, enthalten haben sich 17. Und mit Ja haben gestimmt 383 Abgeordnete. Frau Clara Geiwitz hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen erreicht. Sie ist vom Deutschen Bundestag zur Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofs gewählt. Ich darf noch nicht gratulieren, aber ihr viel Kraft und gutes Gelingen wünschen, denn die zweite Kammer hat noch abzustimmen, also der Bundesrat. Manuela nimmt es dann mit. Und ich darf jetzt wieder in der Tagesordnung weiterführen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung